Menschen in der Kirche 2.0. Das Magazin für kirchliche Themen aus Düsseldorf. Zusammengestellt und präsentiert von einem Redaktionsteam der Medienwerkstatt des ASG Bildungsforum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Menschen in der Kirche 2.0. Im Studio begrüßen Sie heute Annette Florin
und Barbara Baumann. Am 6. Juli 2025 findet wieder eine Rochusprozession in Düsseldorf statt. Und das nicht zum zweiten oder dritten Mal. Mehr als 225 Jahre findet diese Prozession jedes Jahr statt. Eine staunenswerte Tradition, genauso wie ihr Hintergrund.
Und darüber möchten wir uns heute mit unseren Studiogästen unterhalten. Early morning.
Heute geht es in unserer Sendung um eine Rochusprozession, die in Düsseldorf stattfindet. Dazu haben wir Gäste im Studio. Bitte stellen Sie sich doch einmal kurz vor.
Ich bin Klaus-Peter Vogel. Ich lebe und wohne in der Pfarrgemeinde Heilige Familie in Düsseldorf-Stockum, zu der auch die Kirche St. Maria Himmelfahrt in Lohhausen zählt. Bin dort seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich tätig. Momentan leite ich den Ortsausschuss und in dieser Funktion auch ein bisschen damit betraut, mich um diese Rochusprozession zu kümmern.
Ja, und mein Name ist Johannes Buchwald. Ich wohne jetzt auch in der Heiligen Familie, zu der auch die Kirche St. Maria Himmelfahrt gehört. Ich bin allerdings groß geworden in der Rochusgemeinde, in der Rochuskirche. Hab da bis 2000 gewohnt, war damals in der Rochuskirche auch im Pfarrgemeinderat, war dann auch in der Heiligen Familie im Pfarrgemeinderat und gehe seit vielen Jahren die Rochusprozession von Lohhausen nach Düsseldorf-Pempelfort mit.
Warum geht die denn von Lohhausen zur Rochuskirche?
Ja, das ist ein altes Gelübde, was die Bauernschaft in Lohrhausen 1797 abgelegt hat. Also die haben ein Gelübde geleistet und gesagt, wenn wir von der Maul- und Klauenseuche verschont werden, dann gehen wir zur Rochus-Kapelle, die damals noch an einem anderen Standort war. Nicht an der Rochuskirche, wie sie heute steht, sondern in der Nähe der Wagedestraße. Da gibt es heute auch einen Gedenkstein für die Rochuskapelle.
Wer war denn überhaupt dieser heilige Rochus?
Ja, der heilige Rochus war, als er noch nicht heiliger war, ein Bürger der Stadt Montpellier in Frankreich, ist geboren 1295, so ist die Überlieferung. Das ist, kann ich nicht bestätigen und auch nicht beschwören, aber gehen wir mal davon aus. Also er lebte von 1295 bis etwa 1380, ist ein Schutzpatron für Pest und Seuchen erkrankte Menschen, weil er selbst als junger Mann in den Franziskusorden eingetreten ist, eine Pilgerreise nach Rom angetreten hat und hat auf diesem Weg sehr viele pestkranke Menschen gepflegt und versorgt. Ist dann auf dem Rückweg aus Rom selbst an der Pest erkrankt und so sagt die Legende, hat niemanden gefunden, der ihn pflegte, ist dann von einem Engel versorgt worden und von einem Hund, der ihm täglich eine Scheibe Brot in sein Lager brachte, bis er nach etlichen Jahren diese Pesterkrankung überlebt hatte und dann auch wieder weiter in seine Heimat aufbrechen konnte. Das ist ein bisschen der kleine Hintergrund, warum er, wenn man hier in St. Rochus sich die Rochus-Statue anschaut, er auch dort mit Anführungszeichen seinem Hund sichtbar wird und dort steht und er auch als Pilger dargestellt wird mit dem Pilgerstab und dem Pilgerhut. Das ist so unser Zielpunkt, immer wenn wir den Weg aus Lohhausen nach Rochus machen.
Also ein Schutzpatron der Hunde?
Nein, ein Schutzpatron der Menschen, die mit Seuchen und mit schweren Krankheiten betroffen sind. Der Hund war eigentlich der ihn versorgt hat.
Das ist einfach nur eine nette Legende. Ja, ob das stimmt. Offizieller Heiliger für die Hunde.
Nein, das ist ja auf keinen Fall.
Gibt es denn eigentlich, wissen Sie das, für jeden Heiligen eine Prozession oder sind das immer nur ganz besondere Heilige, auf deren Geheiß hin man Prozessionen durchführt?
Also ich weiß das nicht. Ob es für jeden gibt, das glaube ich aber nicht, weil es gibt viele, viele, viele Heilige und oft sind solche Prozessionen ja von ortsbezogenen Ereignissen abhängig. Ob es eine bestimmte Beziehung zu dieser Person gibt, ob es ein Ereignis gibt, so wie wir das ja hier eben auch schon kurz angerissen haben, dass man eine Beziehung zu einem Heiligen besonders aufbaut und ihn dann verehrt und dadurch sich so eine Prozession oder einen Pilgergang und dergleichen entwickelt. Das ist, glaube ich, von Ort zu Ort und von Mensch zu Mensch und von Heiligem zu Heiligem ganz unterschiedlich.
Haben Sie eine besondere Beziehung zum heiligen Rochus?
Ich bin bis jetzt eigentlich von ganz massiven Leiden, Gott sei Dank, verschont geblieben. Ich selber bin eher ein bisschen distanziert zu dieser heiligen Verehrung. Dennoch kümmere ich mich um diese Prozession, weil ich aus der Verantwortung für die Gesamtgemeinde heraus sehe, dass wir versuchen, dieses Gelübde aufrechtzuerhalten, solange es eben geht. Die Truppe derer, die sich auf den Weg machen, wird von Jahr zu Jahr ein bisschen kleiner. Und wir müssen mal gucken, wie lange wir das noch durchhalten werden.
Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Dans les vagues près du quai,
mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas? Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi.
Wir sitzen noch immer mit Johannes Buchwald und Klaus-Peter Vogel im Studio und sie erzählen uns etwas über die Düsseldorfer Rochusprozession.
Worum geht es bei dieser mehr als 225 Jahre alten Prozession?
Also der Auslöser vor über 200 Jahren war die sogenannte Hornviehseuche, eine schwere Erkrankung der Tiere, die die Bauern erlebten. Und es war ja ein landwirtschaftlich geprägtes Umfeld, nicht nur in Lohhausen, sondern auch im Niederrhein. Und viele Tiere sind im Zuge dieser Erkrankung einfach verstorben. Und die damaligen verantwortlichen Menschen haben natürlich versucht, alle möglichen Hilfen auch den Landwirten und den Bauern zukommen zu lassen. Wie kann man diese Tiere medizinisch versorgen? Aber irgendwo haben die Bauern gesagt, also wir müssen auch Gottes Hilfe haben und ohne Gottes Hilfe geht es nicht. Und sie haben diesen Weg zu dieser Kapelle des Heiligen Rochus, die es hier in Pempelfort gab, als Zielpunkt gewählt, weil der Rochus auch damals schon der Heilige für solchen Erkrankungen gewesen ist. Und daraus ist es entstanden. 225 Jahre später haben wir die Pest nicht, aber wir hatten zum Beispiel Corona vor wenigen Jahren. Und wir haben sehr deutlich gemerkt, dass in diesem Corona-Jahr die Menschen auch in der Gemeinde eine ganz andere Haltung plötzlich zu dieser Rochusprozession hatten. Erstens waren viel mehr mit unterwegs und damals durfte man sich ja auch nicht mit jedem treffen, man durfte ja auch nur mit zwei oder drei gleichzeitig auf der Straße sein. Damals haben wir ein Gebetsheft gemacht unter dem Stichwort Pilgern allein für alle. Und dieses Pilgerheft war orientiert an dem, was wir auch als Pilgerheft für die Rochusprozession machen. Und dieses Heft konnten die Leute sich in der Kirche holen, sie konnten das von der Homepage runterladen. Das haben wir fast 200 Mal unter die Leute gebracht, die dann, und das wissen wir von Rückmeldungen, allein diesen Weg gegangen sind, auf unterschiedliche Strecken über den Nordfriedhof, quer durch die Stadt, am Rhein entlang und haben diese Gebete, diese Psalmen, diese Meditationen, die wir ihnen anbieten in diesem Heft, genutzt, um für sich auch Kraft in so einer sehr üblen Situation, wo viel Angst eine Rolle gespielt hat, zu sammeln und haben gesagt, eigentlich war es uns eine große Hilfe.
Und Sie konnten nachvollziehen, wie es den Menschen damals eben auch ging, ne?
Ich denke schon, ja.
Zeiten.
Aber wir haben zu allen Jahren haben wir tatsächlich auch die Rochusprozession durchgeführt. Also diese Tradition ist tatsächlich da nicht unterbrochen worden. Es gab mal während der Nazi-Zeit paar Jahre, da durfte nicht gelaufen werden. Und mir haben jetzt auch ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer berichtet, dass das wohl eine riesen Prozession früher war. Da waren Hunderte von Menschen unterwegs nach Pempelfort, quer durch die Stadt. Inzwischen ist es doch eine sehr überschaubare Gruppe, aber nichtsdestotrotz ist es auch für mich immer noch so eines der Highlights im Kirchenjahr, wo ich ganz intensiv unterwegs bin.
Okay, und Sie glauben auch, dass Sie Fürsprache erbitten können bei Rochus, wenn Sie dann da mitgehen?
Also ich bin weder Landwirt, noch bin ich da landwirtschaftlich irgendwie unterwegs. Mir geht es ein bisschen um die Tradition, die aufrechtzuerhalten. Und mir geht es einfach auch ein bisschen darum, ein Zeichen zu setzen. Es ist nicht immer einfach. Und ich habe da als Christ auch lange gebraucht, um das mein Christsein nach außen zu tragen und für alle offenbar zu machen. Das ist für mich lange Zeit auch ein Angang gewesen, mit so einem Kreuz quer durch die Stadt zu laufen. Und das hat was mit Flagge zeigen zu tun. Das ist so für mich so ein Stück auch Flagge zeigen, auch als Christ unterwegs zu sein.
Und Klaus-Peter Vogel erzählen uns über die Jochesprozession in Düsseldorf. Sie haben jetzt ganz viel schon Tiefsinniges uns erzählt. Gehen wir jetzt mal zu dem Profanen. Wo startet die Rochusprozession? Wann trifft man sich? Wie sieht das aus, der Ablauf? Gibt es Stationen? Gibt es Etappen? Wie ist der Weg?
Also in diesem Jahr startet sie am 6. Juli, Sonntagmorgen, 6 Uhr an der Kirche St. Maria Himmelfahrt in Düsseldorf-Lohhausen. Dort versammelt sich die Pilgergruppe. Herr Buchwald ist derjenige, der ein bisschen die Leitung dieser Gruppe übernimmt. Und von dort geht der Weg zunächst durch ein Stückchen am Lanzschen Park vorbei, durch die Felder auf die Niederrheinstraße. Und dann ziehen wir über die Niederrheinstraße in die Stadt hinein, dann quer durch die Siedlungen bis hier zur Rochuskirche in Pempelfort. Wir haben vor Jahren diesen Weg insofern ein bisschen verändert, der ursprünglich immer am Rhein entlang ging, dass wir nämlich mittlerweile mit 3 Stationen arbeiten, um Leuten, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, vielleicht die Chance zu geben, etwas später zu der Prozession dazuzukommen. Der gesamte Weg ist 7,5 bis 8 Kilometer lang. Jetzt unterbrechen wir ihn 3-mal mit einer kurzen Statio, jeweils einmal am Edith-Stein-Weg im Eingang des Nordparks, dann an einer unserer Kirchen, die auf dem Weg liegt, nämlich an der Kirche St. Albertus Magnus an der Kaiserswerther-Straße und dann auch hier an der Kirche St. Adolphus, die ja schon ziemlich nah an der Rochuskirche steht. Dort hält die Prozession kurz inne. Es gibt ein kleines Gebet, speziell an dieser Stelle, eine kleine Betrachtung. Man kann mal ein kleines bisschen verschnaufen, man kann auch mal einen Schluck trinken. Das bieten wir natürlich auch unterwegs an, das gehört einfach mit dazu.
Es ist ja auch Hochsommer, ne?
Ja, unter Umständen ist es auch schon ganz schön warm. Mhm. Es kann aber auch schon ganz schön nass sein, wenn es nämlich regnet auf dem ganzen Stück.
Und da können dann Menschen einfach dazu stoßen?
Da können Menschen einfach dazu stoßen. Das tun einige, die dann sagen, dann kann ich mit der Straßenbahn bis Albertus Magnus fahren und dann gehe ich das letzte Stück mit. Manche gehen auch ganz früh mit, weil sie sagen, der Weg durch die Felder, das ist das Schönste, was ich miterlebe. Aber ich höre dann am Nordpark, höre ich dann auf. Weiter schaffe ich das nicht. Und dann gehen sie wieder zurück oder fahren mit der Bahn wieder nach Hause. Wir wollen das ganz bewusst so variabel machen, damit jeder so seinen Teil finden kann. Und der Endpunkt ist dann eine heilige Messe in der Kirche St. Rochus, wo wir uns wirklich zum Gottesdienst dann treffen, wo auch die Rochus-Gemeinde eingeladen wird, dazuzukommen. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Es gibt den speziellen Segen am Ende des Gottesdienstes und dann verbleiben wir auf dem Vorplatz mit Kaffee und ein bisschen Gebäck und schwätzen noch ein bisschen und lassen den Sonntag gemütlich angehen.
Okay, wann kommen Sie ungefähr an in Rochus?
Gegen 8:15 kommen wir in Rochus an. Das ist so etwa die Zeit, wo wir dann ankommen. Dann gibt es die letzte Statio vor der Statue des heiligen Rochus. Und dann gibt es eine kleine Verschnaufpause. Und gegen 8:15, 9 beginnt der Gottesdienst, circa eine Dreiviertelstunde.
Und wie viele Menschen nehmen so in der Regel an dieser Prozession und Messe teil?
Ja, also wir sind schon zu dritt gelaufen. Wir sind auch schon zu 15 gelaufen. Also so in der Spannungsseite ist das, also so die letzten Jahre waren wir immer so 10, 12, 15 Leute.
Haben Sie dann auch ein Kreuz dabei, was Sie tragen? Also ja, ist das den Leuten auf der Straße wirklich erkenntlich, dass da jetzt Christen eine Prozession veranstalten?
Ja, wir gehen tatsächlich mit einem alten Pilgerkreuz sind wir unterwegs. Das wird vorangetragen und wir singen und beten. Das ist übrigens immer das einzige Mal im Jahr, wo ich intensiv Rosenkranz bete. Und da wird gesungen und gebetet und man erntet auch schon mal fragende Blicke. Ich sage es mal sehr vorsichtig, fragende Blicke. Und dieses Kreuz ist tatsächlich historisch. Da ist also eine 1797 eingeschlagen am Schaft. Ich gehe davon aus, dass es wirklich so alt ist.
Kommen Sie denn auch mit Menschen ins Gespräch, die Sie am Rande vielleicht beobachten oder treffen oder eben, wie Sie sagen, fragend anblicken? Oder ist das jetzt nicht so der Sinn der Sache?
Da ist tatsächlich nicht Zeit zu, weil wir ja pünktlich ankommen wollen. Aber nichtsdestotrotz gäbe es mit Sicherheit dann auch Möglichkeiten, da Menschen, die fragen, die bekommen natürlich auch eine Antwort. Aber es fragen wenig Leute.
Aber es schließt sich vielleicht der eine oder andere mal an?
Nein, das habe ich noch nie erlebt. Okay. Das habe ich noch nie erlebt.
Wir haben im Jahr 2017 mal das Experiment gewagt und haben gesagt, warum gehen wir morgens früh um 6 Uhr durch die Stadt, wo ja eigentlich kaum jemand unterwegs ist? Lass uns das doch mal abends machen. Mhm. Und dann haben wir diesen Pilgergang um 18 Uhr mit dem Gottesdienst in Lohausen, da ist der reguläre Vorabendgottesdienst, begonnen und sind dann am Ende des Gottesdienstes hier nach Rochus aufgebrochen. Das heißt, da haben wir natürlich viel mehr Menschen erlebt, denen wir begegnet sind oder die uns begegnet sind und die schon mit vielen fragenden Blicken auf dieses Trüppchen, welche da mit so einem Kreuz mitten durch die Gastwirtschaft, weil Außengastronomie ihren Weg suchte und ging. Dazu tragen wir ja auch noch eine große Kerze mit, die zwar nicht brennt, sondern die dann in Rochus aufgestellt wird als Pilgerkerze. Wir tragen keine liturgischen Gewänder oder sowas, ne, sondern jeder geht in normalem Hemd und Jacke. Aber dieses Kreuz, da gucken doch schon einige etwas irritiert. Was ist das? Ist da eine Sekte unterwegs? Oder welch? Aber zum Gespräch, zum Austausch kommt es dann nicht.
Wir haben gerade eben schon gehört, dass die Endstation die Rochuskirche in Düsseldorf ist. Die hat auch eine ganz besondere Geschichte, ein ganz besonderes Aussehen. Und das werden Sie erfahren nach der nächsten Musik.
Wo sind diese Tage, an denen wir glaubten, wir hätten nichts zu verlieren? Wir machen alte Kisten auf, holen unsere Geschichten raus. Ein großer staubiger Haufen Altpapier. Wir hören Musik von früher, schauen uns verblasste Fotos an. Ich alle da sitzen, weiß, dass ich richtig bin. In welchen Höhen und welchen Tiefen wir gemeinsam waren. Drei Kreuze, dass wir immer noch hier sind. Und immer wieder. Sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Denn es geht nie vorüber.
Wie gerade schon angekündigt, wollen wir jetzt kurz über die Rochuskirche in Düsseldorf sprechen. Herr Buchwald, Sie wissen da ganz viel drüber. Was können Sie uns über die Rochuskirche, wie sie heute ist? Und ich glaube, es war eine riesige Kirche vor dem Krieg.
Das stimmt. Also die Rochuskirche ist entworfen worden von Josef Kleesattel, der in Düsseldorf einige Kirchen gebaut hat oder hat bauen lassen. Eine neuromanische, bombastische Kirche muss das gewesen sein. Es wird von 3400 Sitzplätzen gesprochen. Das war damals riesengroß. Ich glaube, 1897 ist sie fertig geworden. Man muss sich das vorstellen, dass im Grunde genommen dieser Vorplatz, wo heute die Rochuskirche, Turm und die neue Rochuskirche miteinander verbunden ist, das gehörte alles zur Kirche. Der Eingang in die Kirche war durch den Turm, der heute zu ist, wo drüber heute das wunderbare Katholikentagskreuz von Dag Gerresheim hängt. Die heutige Rochuskirche ist nach dem Krieg entworfen worden von Schneider-Essleben. Paul Schneider-Essleben hat sie entworfen, und gebaut worden ist sie dann am Ende von Peter Dohr, dem damaligen Pfarrer, der sich mit dem Schneider-Essleben auch dann, die sind über Kreuz gewesen, also da gab es dann auch böse Geschichten drüber. Schneider-Essleben hat diese Kirche konzipiert, ein Rundbau, eine architektonisch interessante Kirche. Da scheiden sich ja die Geister, also es ist mit Sicherheit interessant. Es gibt ja viele Spitznamen, also was wir alles gehört haben, ne? Halleluja-Gasometer und Sankt Ei. Und wenn man Fremden erzählt, wo man groß geworden ist, dann sagt oft Pempelfort nichts, aber wenn man sagt, das ist diese Kirche, die aussieht wie ein Ei im Eierbecher, dann sagen alle, ah ja, genau. Da ist für Fremde ist das eigentlich in Düsseldorf ein relativ großer Fixpunkt, ja.
Habe ich das richtig verstanden? Aber dieses Ei ist leer?
Das ist leer.
Da ist gar nichts drin?
Nein, das ist leer. Das ist ein großer, hoher Bau, 30 Meter hoch. Ist ein wirklich sehr interessanter Bau.
Lord, our hearts overflow with thankfulness and praise for your amazing love and tender mercy. Yet there are countless millions for whom you died, who know nothing of your love. O God of mercy, forgive us our neglect. Awaken your church in purity and power, and make us an instrument of extraordinary blessing right here and throughout this land.
Oh,
Wir sprechen immer noch mit Johannes Buchwald und Klaus Vogel über die Rochusprozession und die Rochuskirche. Eine Frage noch zur Rochusprozession. Es gibt ja auch Gebete, Pilgerverse und ein Lied zum heiligen Rochus, in dem auch die Fürbitten zur Abwendung der mehr als 225 Jahre alten Hornviehseuche enthalten sind. Werden diese Gebete, Verse und insbesondere dieses Lied auch heute noch zur Rochusprozession vorgetragen und auch gesungen?
Nein, werden sie nicht. Jetzt kann man natürlich sofort sagen, ja, wieso das denn nicht? Es liegt uns schon daran, das Ganze auch ein bisschen auf Aktualität auszurichten, etwas modern zu gestalten, Texte anzubieten, die die Menschen nicht sofort in die Reaktion führen, ach ja, das kennen wir auch schon. Und wir haben den Schwerpunkt der Anliegen ein bisschen verändert. Natürlich geht es um Menschen, die Leid erfahren, die auch Kraft sammeln sollen. Aber wir haben Gott sei Dank momentan nicht mehr die Corona-Pandemie, wir haben keine Pest oder eine spanische Grippe, aber wir haben große Sorgen um unsere Umwelt, um unser Klima, um unsere Natur und um die Schöpfung Gottes. Und von daher haben wir die Rochusprozession zum Pilgergang für die Schöpfung gemacht und legen auch da großen Wert darauf, Texte und Gebete, Psalmen, Lieder, Meditationen zusammenzustellen, die sich darauf beziehen und damit den aktuellen Bezug deutlich in den Vordergrund zu stellen und nicht, wie ganz oft ja auch Leute sagen, die das Ganze aus der Ferne ein bisschen betrachten, ihr macht da so irgendeinen alten Kram. Wir machen ganz bewusst keinen alten Kram, sondern wollen die Aktualität der heutigen Sorgen, der heutigen Probleme, die wir haben, in den Mittelpunkt rücken und damit auch einerseits die Gedanken der Menschen ein Stück weit anregen, aber auch in Tradition dieser Prozession Gottes Hilfe erbitten, uns da auf einen richtigen Weg zu führen.
Wie kommt denn die Rochusprozession bei der Jugend an?
Ja, jetzt gucken wir uns fragend an. Das ist kein Format für Jugend.
Ich meine, die Umwelt, das ist ja nun ein sehr aktuelles Thema. Und das betrifft ja mittlerweile jeden, die Katastrophen, alles, was im Moment auf der Welt, Überflutung, alles passiert. Müsse da nicht die Prozession irgendwie anders beworben werden, damit auch die Jugend mit einbezogen wird?
Wir freuen uns jetzt über diese Sendung und hoffen, dass wir vielleicht den einen oder anderen jetzt auch bewerben können, dass er mit uns Anfang Juli, also am ersten Juli-Wochenende mit zusammengeht. Ich glaube auch, dass es einfach auch so für viele mal so einen kleinen Anstoß braucht. Bei jemandem kommt es früher, bei manchen kommt es später, bei manchen kommt es gar nicht. Ich möchte das nicht beurteilen.
Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? About all the dreams that you said was yours and mine.
that you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
Wir haben jetzt schon ganz viel über die Düsseldorfer Rochusprozession erfahren. Nun abschließend noch kurz eine Frage. Wenn ich da jetzt doch Lust bekommen habe, da mitzugehen, muss ich mich bei Ihnen anmelden oder muss ich einfach am 6. Juli um 6 Uhr morgens vor Heilige Familie in Lohausen stehen?
Genau.
Ja, aber nicht Heilige Familie Lohausen, sondern Maria Himmelfahrt Lohausen, anderer Kirchenname. Da um 6 Uhr zu kommen, wäre natürlich der genialste Schritt. Man darf auch um kurz vor 7 am Edith-Stein-Weg stehen oder man darf um 7:15 an Albertus-Magnus stehen oder man darf irgendwo dazu stoßen, wo man kommen möchte. Man darf auch nur zum Abschlussgottesdienst kommen. Das ist ganz offen, einfach um auch vielen die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen, wenn sie das möchten. Man muss sich natürlich nicht anmelden, man darf kommen und man darf mitgehen und man darf auch zwischendurch, wenn man will, wieder gehen, wenn man sagt, ach nee, das war jetzt doch nicht. Das ist ganz freigestellt und ganz offen und da gucken wir auch keinen schräg an. Im Gegenteil, wir freuen uns um jeden, der kommt.
Man sollte es vielleicht noch erwähnen, wenn man angekommen ist, dass auch zusammen gefrühstückt wird.
Ja.
Das ist doch vielleicht etwas.
Es gibt Kaffee, es gibt Tee, es gibt was zu essen und es gibt einfach gemütliche, nette Gespräche in der alten Rochuskirche, nämlich auf dem Vorplatz der heutigen. Und die ist ja symbolisch durch ein paar Säulen markiert, die alte Kirche. Da stehen wir dann und lassen es uns einfach noch eine halbe Stunde gut gehen, bis die Füße dann so wehtun, die Leute sagen, jetzt will ich mal nach Hause fahren.
Und vor der Rochuskirche kann man dem heiligen Rochus auch noch begegnen.
Ja, es gibt halt seit vielen Jahren eine wirklich wunderschöne Statue, die Bert Garresheim geschaffen hat, mit den typischen Rochus-Merkmalen. Dann ist der Hund mit dabei und er hat aber auch ist auch als Pilger im Grunde genommen erkennbar.
Das heißt, alles, was Sie uns heute so schön über den heiligen Rochus und Ihre Prozession erzählt haben, können wir dann in dieser Statue neben der Rochuskirche in Düsseldorf-Pempelfort begutachten.
Genau.
Wir danken Ihnen, dass Sie heute bei uns im Studio waren und so schön uns über den heiligen Rochus etwas berichtet haben und über Ihre Prozession. Viele Teilnehmende wünschen wir Ihnen am 6. Juli.
Vielen Dank und drücken Sie uns den Daumen, dass das Wetter hält.
Das machen wir.
Ja, wir haben uns sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Und
eine kleine Frage fällt mir noch ein. Sie sagen, Sie tragen das Kreuz. Wie schwer ist das denn?
Das kann man gut tragen und das geht reihum. Lass es 3-4 Kilo wiegen, ich weiß es nicht. Aber es ist keine Last.
Es ist machbar. Das war also jetzt wirklich die letzte Frage. Und heute im Studio verabschieden sich Barbara Baumann und
Annette Florin. Die Musikauswahl zur heutigen Sendung hat Redaktionsmitglied Stefan Eckbass vorgenommen. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer bei NRVision unter Menschen in der Kirche 2.0 und auf dem YouTube-Kanal des ASG Bildungsforum. Übrigens, falls Sie wissen möchten, was die nun anstehende größte Kirmes am Rhein mit dem heiligen Apollinaris zu tun hat, können Sie das hier erfahren unter erzbistum-köln.de, Magazin Der heilige Apollinaris.
Hey, hey, hey! Der Modefreak jubiliert, er hat den Anzug probiert und seine Freundin frohlockt, wie der Anzug rockt. Auf der Jeans, da steht Punk, den nieten Gürtel im Schrank, so schafft es heute jeder Pimp auf den Rockolymp. Der Unternehmer brilliert, er hat am Markt viel riskiert und man spendet Applaus, denn es rockt auf sein Haus. Doch nur einem gebühren diese Worte, ein Privileg der ganz besonderen Sorte. Kein Wort zu niemandem, wie ich zocke, ich sag's nur meinem Fanblog.
Ich rocke! Explodieren. Wir brauchen mehr Distortion für die gesamte Nation. Denn es liegt wohl im Trend, dass jeder, der das Wort kennt, nicht mehr ganz genau weiß, was Rock eigentlich heißt.
Doch nur einem gebühren diese Worte, ein Privileg der ganz besonderen Sorte.
Kein Wort zu niemandem, wie ich alle toppe, ich sag's nur meinem Fanblog. Ich rocke!
Supermarkt gibt's keine Nudeln mehr und auch kein Klopapier. Das haben sich die ganzen Nachbarn heute Morgen gekauft. Die haben jetzt alle ganz viel Nudeln und auch ganz viel Klopapier und stehen dafür morgens um 7 freiwillig auf. Ich wollte zwar gar keine Nudeln und auch gar kein Klopapier, doch wenn man's nicht haben kann, denkt man, man bräuchte es sehr. Ich hab zwar noch 2 Packungen Nudeln und 6 Rollen Klopapier, doch wenn die dann aufgebraucht sind, ist alles leer. Doch jedes Blatt Klopapier in dieser Welt. Cannelloni, Macaroni, Spaghetti, Spirelli und Co. Würde ich geben für ein Ende der Quarantäne, für einen Frühlingsspaziergang mit dir durch den Berliner Zoo. Für einen Frühlingsspaziergang mit dir durch den Berliner Zoo. Im Supermarkt gab's Schlägereien um das letzte Klopapier. Und sogar die Vollkorn-Lasagne-Platten sind verkauft. Normalerweise nutzt man sowas noch nicht mal als Klopapier, um das man sich normalerweise auch nicht rauft. Ich frag mich, was wollen die denn alle jetzt mit so viel Klopapier? Essen die jetzt Nudeln mit Klopapier zum Abendbrot? Ich fühl mich ein bisschen erkältet und hoff, dass es Raucherhusten ist. Da hilft mir auch kein Nudel-Klopapier-Depot. Doch jedes Blatt Klopapier in dieser Welt. Cannelloni, Macaroni, Spaghetti, Spirelli und Co. Würde ich geben für ein Ende der Quarantäne. Für einen Frühlingsspaziergang mit dir durch den Berliner Zoo. Ja, jedes Blatt Klopapier in dieser Welt. Cannelloni, Macaroni, Spaghetti, Spirelli und Co. Würde ich geben für ein Ende der Quarantäne, für einen Frühlingsspaziergang mit dir durch den Berliner Zoo. Für einen Frühlingsspaziergang mit dir durch den Berliner Zoo. Für einen Frühlingsspaziergang mit dir durch den Berliner Zoo.